ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Keine andere Wahl. Merz und die Suche nach Kompromissen.
Rechnerisch gibt es zwei Möglichkeiten für Friedrich Merz, politisch allerdings nur eine. Eine Koalition mit der SPD, eine Neuauflage dessen, was man früher mal eine große Koalition genannt hat. Ich habe heute Morgen Barbara Kostolnik in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gefragt, wenn man die Sozialdemokraten nach ihrem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl am Sonntag hört, haben die den Willen zu regieren oder befindet sich die SPD noch in einem Art Selbstfindungs-Orientierungsmodus, wie man mit dem Debakel umgehen soll?
Ja, ich war gestern Abend bei so einem Treffen der Seeheimer, also das ist der pragmatisch-konservative Flügel. Und da hatte ich den Eindruck, es herrscht immer noch so eine Art Verdauungsmodus innerhalb der SPD. Allerdings eher in Richtung Verdrängung. Also das kann man oder will man nicht wahrhaben, was das bedeutet, 16,4%. Aber natürlich sieht man auch, wie die Lage in Deutschland ist. Ne? Staatspolitische Verantwortung, das ist ja das Stichwort. Und Sie sehen, wie die Lage der SPD ist. Desolat. Und das zusammenzubringen wird ganz bestimmt nicht einfach, auch wenn Regieren natürlich immer besser ist als Opposition. Einfach auch, weil man mehr gestalten kann natürlich.
Definiert die SPD denn schon rote Linien, die man nicht überschreiten wird? Kompromisse, die man mit der Union keinesfalls eingehen wird?
Ja, das ist immer schwierig, wenn man im Vorfeld schon rote Linien definiert. Klar, aber es gibt diese roten Linien natürlich schon. Vor allem die Jusos haben da schon ein paar Punkte aufgeschrieben. Ne? Also da steht zum Beispiel, dass Merz eingestehen soll, dass die Abstimmung mit der AfD ein Fehler war, schwerwiegende Fehler waren und so, und das ausschließen soll. Dann die Schuldenbremse soll so angepasst werden, dass die Verteidigungsausgaben und Investitionen kreditfinanziert werden. Das ist übrigens auch eine Linie, die der noch Verteidigungsminister Boris Pistorius vertritt. Also da sind die Jusos gar nicht mal so alleine. Also es gibt diese roten Linien, aber natürlich mit denen da reinzugehen in Verhandlungen ist immer schon sehr schwierig gewesen.
Wenn man Lars Klingbeil gerade so zuhört, dann hat man vielleicht auch den Eindruck, dass eine gewisse Verletztheit mitschwingt, dass sein Verhältnis zu Friedrich Merz belastet ist. Wie belastet ist das Verhältnis zwischen der Unionsspitze und den Sozialdemokraten? Wie nimmt man das in Berlin wahr?
Also ich höre, dass das Verhältnis zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz gar nicht mal so schlecht sein soll. Aber ich meine, wenn man weiß, wie schlecht das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz ist, ist das vielleicht jetzt auch nicht so sehr überraschend. Aber das generelle Verhältnis zwischen Friedrich Merz und den Sozialdemokraten ist natürlich nicht das Allerbeste. Die sind immer noch sehr, sehr wütend, viele, dass er in diesem Löwenbräukeller zum Wahlkampfabschluss der Union viele als linke Spinner diffamiert hat, beziehungsweise bezeichnet hat. Das finden die überhaupt nicht gut. Also an diesem Verhältnis muss noch sehr viel gearbeitet werden und das habe ich gestern auch gehört, dass man sagt, so kann das nicht weitergehen mit diesen Breitseiten. Der muss jetzt erstmal den Ton runterschrauben.
Wie stehen denn die Chancen, dass es schnell geht mit den Koalitionsverhandlungen und wir dann vielleicht in gut einem Monat eine neue arbeitsfähige Bundesregierung haben?
Es kommt wirklich darauf an, glaube ich, wie Friedrich Merz auf die SPD zugeht. Auch natürlich, was er anzubieten hat. Ne? Wie die Verhandlungsführung läuft. Also wenn das mit Klingbeil ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen zivilisierter wird. Aber das ist alles sehr heikel. Vor allem muss man auch sehen, wir haben jetzt noch eine Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die muss auch erstmal absolviert werden. Und bevor diese Bürgerschaftswahl passiert ist, werden, glaube ich, auch überhaupt keine Verhandlungen aufgenommen. Natürlich wird im Vorfeld gesprochen und sondiert, aber das ist alles noch sehr, sehr klein.
Die Demokratie lebt ja vom Kompromiss. Es ist ein Geben und Nehmen. Keine politische Partei kann bei Verhandlungen letztlich bei ihren Maximalforderungen bleiben. Gerade in einer Demokratie wie der unseren, in der Regel Koalitionen gebildet werden oder Gesetze auch den Weg durch den Bundesrat nehmen müssen, wo dann die Landesregierungen unterschiedlichster Zusammensetzung zustimmen müssen. Nach der Bundestagswahl ist wieder die Zeit für Kompromisse, eine Kompromisssuche. Die Union hat zwar die meisten Stimmen bekommen bei der Bundestagswahl, aber allein regieren, das kann sie eben nicht. Als erstes will Kanzlerkandidat Merz kommende Woche schon mit der SPD sprechen, die ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren hat. Alle gehen davon aus, dass es eine schwierige Suche nach einer Koalition, schwierige Koalitionsverhandlungen werden. Wie funktionieren Kompromisse ganz grundsätzlich? Über die Suche nach dem Kompromiss habe ich mit Professor Matthias Braun gesprochen. Er ist Sozialethiker an der Uni Bonn. Herr Professor Braun, der politische Kompromiss, ist der gerade in unserer Demokratie, in Deutschland, mit dem Wahlrecht, das wir haben, mit vielen Parteien, mittlerweile auch kleinen Parteien im Parlament, ist der Kompromiss so etwas wie die zentrale Formel, um politisch handlungsfähig zu bleiben?
Darauf könnte man zwei Sachen antworten.
Das eine ist, dass wir beobachten, dass der Kompromiss sehr unter Druck gerät, dass Politikerinnen und Politiker nach zum Beispiel den schlimmen Anschlägen von Aschaffenburg sagen, die Zeit des Kompromisses ist vorbei. Das heißt, man könnte auf die Frage, die Sie stellen, antworten, naja, offensichtlich ist er erklärungsbedürftig geworden oder vielleicht sogar tot, wie manche sagen würden. Das andere ist, was man natürlich grundsätzlicher fragen kann, ist, was meinen wir eigentlich, wenn wir von einem Kompromiss im politischen Raum sprechen? Und da gibt es zwei, wenn Sie so möchten, große Theorien. Die einen würden sagen, der Kompromiss ist immer die Mitte zwischen Extremen. Also wenn wir einen Kompromiss schließen, dann haben wir Position A und Position B und die müssen jetzt beide irgendwie was von ihrer Position aufgeben und das Ergebnis davon nennen wir dann Kompromiss. Eine andere Theorie, und da gibt es unterschiedliche, die verstehen den Kompromiss anders. Die sagen, der Kompromiss ist eine Form gemeinsamen Handelns. Also Kompromiss ist nicht die Mitte zwischen zwei Extremen, sondern der Kompromiss ist etwas, was gemeinsam hervorgebracht wird, wo Menschen überlegen, was ist ein Problem und wie können wir dieses Problem gemeinsam lösen. Und dieses Ergebnis nennen wir Kompromiss.
Wäre also doch eigentlich die ideale Form für eine Demokratie, vielleicht auch etwas, was man nicht unbedingt in einem Koalitionsvertrag detailliert festschreiben muss, weil es sich vielleicht im politischen Alltag entwickeln lässt?
Absolut, absolut. Ne? Bestimmt von den konkreten Problemen. Das andere ist aber, dass sie natürlich auch sichtbar machen müssen, dass es jetzt hier einen Kompromiss gibt. Also dass es etwas Gemeinsames gibt. Und das ist in diesen Theorien sehr, sehr wichtig. Das kann man nicht einfach als selbstverständlich voraussetzen, sondern man muss deutlich machen, worin dieses Gemeinsame denn besteht.
Erleben wir gerade in den Vereinigten Staaten, was kompromisslose Politik ist?
Leider ja, muss man so sagen. Und kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen, als zu beobachten, dass das, was da passiert, ja zeigt, wie sehr Kompromisse eigentlich etwas sind, was unser gemeinsames Handeln ermöglicht. Also die transatlantische Freundschaft war ja mehr als einfach nur eine beliebige Freundschaft, sondern sie war ja Teil dessen, was wir als unsere Identität, unsere Basis unseres gemeinsamen Handelns im politischen Raum für viele Jahrzehnte ja auch hatten. Und wir hatten eben das Beispiel der deutschen Einheit, die wäre ja nicht möglich gewesen ohne diese Freundschaft. Also von daher absolut muss man leider so sagen.
Kann einen guten Kompromiss auch ausmachen, dass man sich mal in sein politisches Gegenüber hineinversetzt, dessen Haltung nachvollziehen kann?
Unbedingt. Und auch das sehen wir ja in vielen Bereichen, wenn Sie mit Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht eine eher skeptische Haltung gegenüber den Maßnahmen gegen den Klimawandel haben, dann können Sie natürlich versuchen zu verstehen, es ist auch wichtig zu versuchen zu verstehen, was die jeweiligen Seiten an Erfahrung mitbringen. Aber auch das lässt sich ja beobachten. Es kommt ja genau dann zu der Möglichkeit einer Verständigung, wenn man versteht, warum die andere Seite da vielleicht eher skeptisch oder eher entsprechend drängend argumentiert. Dafür ist es zentral, dass sie bereit sind, sich darauf einzulassen, nicht alles gleich oder klar gleichwertig zu behandeln, aber zumindest mal als gleich relevant anzusehen, um damit dann auch zu verstehen, was dann eigentlich ihr Gegenüber antreibt. Und nur dann können sie sich ja auch in irgendeiner Art und Weise darauf einlassen, zu sagen, hey, da haben wir jetzt gemeinsam gehandelt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Telefoniert haben die beiden wohl schon, Friedrich Merz von der CDU, der sich ja anschickt, sich zum Bundeskanzler wählen zu lassen, und der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil. Denn es soll schon kommende Woche losgehen mit dem Sprechen, Verhandeln rund um das Thema Koalition. Da geht es dann darum, Positionen abzustecken und Kompromisse zu finden. Herr Merz hat keine andere Wahl, als mit der SPD zu sprechen, denn mit der AfD, der zweitstärksten Kraft im künftigen Bundestag, hat er eine Koalition ja kategorisch ausgeschlossen. Aber schon gestern Morgen hatte der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD gesagt, dass eine Koalition mit der Union kein Selbstläufer sei und dass die SPD-Parteibasis eingebunden sein müsse. Das klingt nicht nach einer einfachen und vor allem schnellen Regierungsfindung. Die Union hatte die Bundestagswahl zwar gewonnen, aber mit einem Ergebnis, bei dem sie unter ihren eigenen Erwartungen geblieben ist. Und die SPD hat das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl überhaupt eingefahren. Und nun versucht man mit altem Personal bei der SPD einen Neuanfang. Ich habe heute Morgen mit Professor Thorsten Faas gesprochen, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Wer ist denn da jetzt gerade auf wen angewiesen? Die CDU auf die SPD oder umgekehrt?
Ja, verhandlungstaktisch beide aufeinander. Die Union braucht die SPD. Die SPD hat aber auch ja schon signalisiert, dass sie bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Man darf nicht vergessen, das sind die beiden Parteien, die bisher alle Bundeskanzler gestellt haben. Da kommt dann auch immer dieser Aspekt der staatspolitischen Verantwortung. Dem werden sich beide nicht entziehen können. Aber trotzdem, da läuft jetzt ein Verhandlungsspiel und in diesem Spiel sind grundsätzlich erstmal beide auf Augenhöhe. Beide werden am Ende gebraucht und das merkt man jetzt auch in der Art und Weise, wie man sich aufstellt.
Lars Klingbeil hat ja auf die tiefen Gräben verwiesen und Merz auf die Existenznot wiederum der SPD. Was schließt man daraus für die jeweiligen Verhandlungspositionen?
Ja, die SPD macht sich natürlich jetzt in Anführungszeichen teuer, indem man darauf verweist, dass die Mitglieder am Ende natürlich zustimmen müssen, dass das alles kein Automatismus sei, dass es auch insgesamt eine schwierige Situation ist. Also das sind ein Stück weit natürlich auch Verhandlungsrituale, die hier jetzt beginnen, indem man eben zeigt, dass da doch viel Raum noch dazwischen liegt. Und gerade der Verweis auf Mitglieder ist natürlich immer auch ein Instrument zu sagen, Leute, wenn wir jetzt hier verhandeln, wir brauchen schon auch etwas, mit dem wir dann vor unseren Mitgliedern bestehen können. Also das sind, wie gesagt, typische Muster von Verhandlungen, jetzt Positionen aufzubauen. Interessant ist dann eher, wo betont wird, was überhaupt nicht verhandelbar ist, weil das ist in der Verhandlungssituation dann natürlich ganz schwierig aufzulösen und kann sich schnell auch verhaken.
Schauen wir doch mal darauf, wo liegt denn das Trennende zwischen dieser Union und dieser SPD?
Naja, das ist tatsächlich eine ganze Menge und das sollte man auch nicht kleinreden. Wirtschaftspolitisch, steuer-, finanzpolitisch liegt da eine Menge zwischen Union und SPD. Das eine ist eben eine tendenziell linke Partei, das andere eine tendenziell Mitte-Rechts-Partei. Aber auch gesellschaftspolitisch, wo vielleicht selbst die Ampel näher beieinander war, sich ja auch deswegen Fortschrittskoalition genannt hat, auch gesellschaftspolitisch liegen zwischen Union als konservativer Partei und der SPD durchaus breite Lücken. Da ist eine Menge, was noch ausverhandelt werden muss und Kompromisse gefunden werden müssen. Was die beiden dann eben doch eint, ist der Anspruch, eben Dinge doch zueinander zu führen und da auch so einen gewissen Pragmatismus vielleicht an den Tag zu legen. Also insofern, man wird da sicher Kompromisse finden, aber die werden für beide Seiten nicht schön sein. Das kann man jetzt schon erwarten. Und insofern ist dann eher spannend zu sehen, wie man das auch kommunikativ trotzdem als einen Erfolg, als einen guten Kompromiss präsentieren wird. Das ist der Ampel eigentlich nie gelungen und da kann man nur hoffen, dass das dieses Mal besser gelingt.
Wird am Ende womöglich der Bundespräsident wieder einwirken auf die Sozialdemokraten, so wie er es ja schon mal getan hatte, nachdem der berühmte Schulz-Zug der SPD entgleist war und die Genossen eigentlich gar nicht mehr in die Regierung wollten?
Ja, in der Tat, diese Analogie zu 2017 ist sehr betrachtenswert. Auch damals ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPD. Der Unterschied damals war, dass man eigentlich davon ausging, dass die SPD nicht gebraucht würde, dass es eigentlich damals in Richtung einer Jamaika-Koalition gehen würde. Die Sondierungen gab es ja dann auch, die sind dann implodiert. Und dann war plötzlich diese Situation da, dass die SPD sich eigentlich schon auf Opposition eingestellt hatte, aber sich dann eben doch bewegen musste. Das ist dieses Mal doch anders. Es ist klar von Anfang an, dass sie gebraucht werden. Und insofern wird der Bundespräsident sicherlich sehr genau beobachten, wer da was, wie, wo gerade sagt. Aber diese Blockade, die drohte, dass man sagt, wir sind Opposition, wir bleiben auch bei dem, was wir gesagt haben, die scheint es mir doch so dieses Mal nicht zu geben.
Das könnte ja ganz spannend werden in den nächsten Tagen. Noch gibt es ja einen gewählten Bundestag und es könnte ja dazu kommen, dass dort nochmal abgestimmt wird über eine Änderung des Grundgesetzes, weil hier die Sperrminorität sowohl der Linken als auch der AfD noch nicht greifen würde. Sehen Sie das möglicherweise als eine Vorbereitung der Koalitionsverhandlungen? Könnte das eine Rolle spielen?
Also das ist erstmal ein sehr, sehr bemerkenswerter Vorgang. Und denn eigentlich bei aller Überraschung, die wir am Sonntag erlebt haben, dass ein solches Szenario kommen konnte, das war ja durchaus auch im Vorfeld möglich, dass man sich darauf nicht vorher schon eingestellt hat und bestimmte Dinge eben vorab auf den Weg gebracht hat, das ist schon sehr bemerkenswert. Jetzt ist es tatsächlich problematisch, dass nach einer Wahl der alte Bundestag nochmal grundlegende Dinge verabschiedet. Man versteht das inhaltliche Argument, aber vom politischen Stil her ist das tatsächlich problematisch und ist natürlich letztlich auch Wasser auf die Mühlen all derer, die sagen, Populismus, rechtspopulistische Kräfte werden hier ignoriert. Jetzt sind wir stark geworden. Jetzt versuchen alle anderen wieder um uns herum schnell was auf den Weg zu bringen. Das ist eigentlich von der Kommunikation her tatsächlich genau das, was von rechtspopulistischer Seite oft kommt. Und das hätte man eigentlich im Vorfeld vermeiden müssen. Das wirft kein gutes Licht auf den Prozess gerade.
Die SPD hat ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Nur 16,4%. So wenig Zustimmung haben die Sozialdemokraten noch nie bekommen bei einer Bundestagswahl. Der Mann allerdings, der wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler wird, Friedrich Merz von der CDU, will so schnell wie möglich mit der SPD verhandeln über eine mögliche Koalition. Realistisch gesehen hat er auch gar keine andere Möglichkeit. Eine Koalition mit der AfD schließt er aus und mit den Grünen reicht es nicht, zumindest nicht ohne die SPD. Das bringt die Partei in eine interessante Verhandlungsposition. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel und er war bis 2024 in der Grundwertekommission der SPD, kennt sich also bestens aus mit der Partei. Herr Professor Schröder, die SPD hat so wenige Stimmen bekommen wie noch nie bei einer Bundestagswahl. Ist das jetzt trotzdem eine gute Verhandlungsposition für die Partei?
Schaut so aus, weil die Union ist auf die SPD existenziell angewiesen. Es gibt keine Alternative und zwar nicht nur im Hinblick auf die Regierungsbildung, sondern auch im Hinblick auf das Gelingen dieser Koalition. Also man kann nicht sagen, ja, man probiert das jetzt irgendwie mal und wird dann schon sehen, ob das funktioniert. Das kann man nicht machen, weil man hat hier wirklich nur einen Schuss. Und das heißt, die Dinge müssen sitzen, das muss gut zueinander passen. Und da ist es vermutlich auch sinnvoll, dass man sich ein bisschen Zeit lässt.
Es gibt aber erste Stimmen aus der SPD, die sagen, ja, da gibt's jetzt keinen Automatismus für eine Koalition mit der Union. Wenn wir es aber realistisch betrachten, ist das doch die einzige Option für eine halbwegs stabile Mehrheit. Denn die Union hat ja ausgeschlossen, mit der AfD in eine Regierung oder überhaupt eine Zusammenarbeit zu gehen. Und mit den Grünen würde es aus Sicht der Union nicht lang. Wie bewerten Sie denn diese Aussagen aus der SPD?
Die halte ich für sehr realistisch, weil diese Partei am Ende ist. Sie hat das schlechteste Ergebnis seit dem Kaiserreich erreicht. Sie ist personell ausgetrocknet, sie ist programmatisch ausgetrocknet. Und normalerweise würde man sagen, eine solche Partei, die auch so eine lange Regierungsverantwortung hinter sich hat, muss jetzt mal in die Opposition und muss ihre Dinge wieder grundlegend aufbauen. Aber die Verhältnisse sind eben anders. Und ohne eine funktionierende Sozialdemokratie wird eine stabile Koalition nicht gebildet werden können. Insofern muss man irgendwie einen Mittelweg finden, wo auf der einen Seite die Erneuerungsbedürfnisse, die sehr ernst zu nehmen sind, auf die Agenda müssen. Auf der anderen Seite muss man in der Lage sein, gut zu regieren.
Das wird, glaube ich, ein ganz interessanter Spagat werden, denn es gibt ja Positionen, die ja Herzensangelegenheiten der SPD sind, zum Beispiel das Bürgergeld beizubehalten. Wie wichtig ist es, dass die SPD da bei ihren Positionen bleibt, auch in den Koalitionsverhandlungen, die möglicherweise kommen?
Naja, erstmal muss man sehen, dass die SPD in der Tat für diese sozialstaatliche Ausstattung steht, vor allen Dingen im Angesicht eines Kanzlers Merz, der ja ein sehr neoliberales Programm vor sich herträgt. Auf der anderen Seite hat die Sozialdemokratie auch erfahren müssen, dass die Art und Weise, wie sie das Bürgergeld etablierte und wie sie in die Falle der Lohnabstandsdebatten hineingekommen ist, dass ihr das auch nicht gut getan hat. Also insofern kann es durchaus auch ihr helfen, nochmal einen genauen Blick auf die Struktur des Bürgergeldes zu richten, was nicht bedeuten wird, dass das Bürgergeld reduziert wird, aber dass das ganze Arrangement durchaus nochmal überdacht werden kann, weil hier durchaus Plausibilitätsdefizite in die eigene Klientel hinein sehr offensichtlich geworden sind in den letzten Jahren.
Mal losgelöst vielleicht von den konkreten Themen, besteht trotz allem nicht die Gefahr für die SPD bei den Verhandlungen mit der Union, so sie denn zustande kommen, unter die Räder zu geraten, weil die halt so eine schwache Position haben nach dieser Bundestagswahl?
Ist nicht auszuschließen. Man muss wirklich klar sehen, dass die SPD in der Ampelregierung keinen guten Job gemacht hat als führende Partei. Zumindest ist sie in dieser Führungsrolle in der Gesellschaft nicht angekommen. Und jetzt in dieser schwierigen Juniorpartnerrolle souverän zu sein und die Dinge zu tun, die sowohl zur eigenen Programmatik, zur eigenen Erwartungshaltung passen, wie auch in die Landschaft der neu veränderten Bundesrepublik. Das wird nicht ganz einfach, aber Ich glaube, man muss sich jetzt weg von diesem Klein-Klein. Es geht um einen historischen Kompromiss in der demokratischen Mitte. Und dieser historische Kompromiss, der muss an einer ganz anderen Front aufgestellt werden. Der muss aufgestellt werden in der Linie Migration, Investition, Infrastruktur und Schuldenbremse. Wenn es da gelingt, einen substanziellen Kompromiss zu erarbeiten, hätte man sehr viel gewonnen, weil daraus könnte sich die Kraft entwickeln, wo die Bevölkerung auch sieht, da bewegt sich was, da sind neue Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren.
Wenn wir mal auf das Personal schauen, der Chef der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD, Philipp Thürmer, der hat schon Kritik am Führungspersonal geäußert. Der sagt, Lars Klingbeil sei der Architekt des Misserfolgs, so hat er das formuliert, und jetzt will er trotzdem den Fraktionsvorsitz. Saskia Esken will ja auch Parteivorsitzende bleiben. Ist denn aus Ihrer Sicht für diese Verhandlung auch das richtige Führungspersonal der SPD am Start?
Naja, das kann man sich nicht aussuchen. Die Leute sind an Bord und insofern müssen die jetzt erstmal ran und ihre Hausaufgaben machen, ob das eine mittel- und längerfristige Perspektive hat mit diesem Personal. Da würde ich auch meine Fragezeichen machen. Aber jetzt ist es ja notwendig, dass diese schwächelnde Partei aus der Defensive sich wieder stabilisiert. Und das wird vermutlich nicht gehen, wenn man jetzt Personalroulette macht, sondern man muss schauen, dass man mit den Leuten jetzt erstmal auftritt, die da sind. Allerdings glaube ich nicht, dass man auf dieser Grundlage wirklich die Reform- und Erneuerungsfähigkeit der SPD in einem mittel- und längerfristigen Sinne hinbekommt.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.